Es gibt eine Kraft, die alles verändert. Sie ist nicht laut, sie ist unaufhaltsam. Wahre Macht entsteht, wenn Vision auf Handlung trifft und wenn du entscheidest, dass deine Zeit jetzt ist. Willkommen an dem Ort, an dem Business auf Brillanz trifft und Erfolg eine neue weibliche Form annimmt. Spüre die Energie. Nutze das Momentum. Das ist der Women's Fair Podcast und ich bin dein Host Noemi Caruso. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt für eine nächste Folge vom Women's Fair Podcast. Ich darf euch mal wieder einen zauberhaften Talkgast präsentieren. Das ist in diesem Fall die liebe Kirsten Kamm. Und bei uns wird um ein sehr, sehr spezielles Thema gleich gehen. Aber ich möchte dich erstmal von Herzen willkommen heißen, liebe Kirsten, und stell dich doch uns ganz kurz selbst vor, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich bin Kirsten Kamm. Ich komme aus Darmstadt. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Ich werde jetzt 65 Jahre alt und bin seit letztem Sommer Oma. Für mich ganz wertvoll. Und ich begleite Menschen durch ihre Trauer zurück ins Leben. Und das mache ich mit verschiedensten Tools und besonders mit heilsamer Kreativität und mit medialen Elementen. Und ja, das ist das, was ich tue in Workshops, in Einzelbegleitung und bin gerade dabei, ein Online-Programm zu entwickeln, das es dann demnächst geben wird. Ja.
Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick, liebe Kirsten, und natürlich auch noch nachträglich alles Gute zum Oma werden. Das ist ja wunderschön und sicher ein ganz, ganz bereichernder Teil deines Lebens. Ja. Du hast dich eher dem anderen Ende des Lebens verschrieben. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, warum die Trauer zu deinem Thema geworden ist.
Ja, das Leben hat mich da irgendwie hingeführt und so im Rückblick, also wenn ich jetzt so zurückblicke, gefühlt eigentlich schon immer. Ich habe es noch nicht gewusst oder nicht verstanden, aber das Thema Trauer begleitet mich schon immer in meinem Leben. Also immer ist vielleicht übertrieben, aber so meine erste Erinnerung an Trauer und was Trauer so mit Menschen macht, hatte ich mit 11. Da ist meine Tante gestorben, die war auch erst 40. Und da habe ich schon gespürt, irgendwas verändert sich, aber bei uns in der Familie, wir haben gar keine Trauerkultur. Das heißt, es wurde im Grunde nicht drüber geredet und mit Kindern schon gleich gar nicht. Und ich habe nur gespürt, große Veränderungen und sag so, es gab so eine dunkle graue Wolke, die sich über uns gesenkt hat. So fühlte sich das an. Meine Großeltern waren anders, alles war irgendwie anders, aber keiner hat was dazu gesagt. Und alles ist einfach weitergegangen. Und ja, dann gab es so, natürlich meine Großeltern sind dann alle irgendwann gestorben. Das war für mich aber jetzt noch so, ich sag ja, legitim, weil die waren ja einfach auch schon alt und das ist der normale Gang der Dinge. Und dann wurde meine kleine Schwester, 8 Jahre jünger als ich, wurde krank mit Ende 30. Und die habe ich dann begleitet in ihrer Krankheit und auch bis in den Tod, weil sie dann leider auch gestorben ist und 2 kleine Kinder hinterlassen hat. Und das war für mich schon ein sehr elementares Erleben. Sowohl die Krankheit, die Begleitung, als auch dann meinen Umgang damit im Nachhinein. Also dieses Gefühl, ja, ich mache es eben, wie ich es gelernt habe. Ich funktioniere weiter. Auch meine Eltern alle haben weiter funktioniert. Und ich habe trotzdem gespürt, ich muss mehr tun für mich, um wieder ins Leben zu gehen. Also ich habe funktioniert, aber ich habe nicht mehr wirklich gelebt. Und ja, da habe ich mich dann so, zum Glück bin ich so ein Mensch, der das kann, habe ich mich dann selbst therapiert, in Anführungsstrichen. Also ich habe mich besonnen, dass ich in meiner Jugend und auch noch in, ja, in meinem frühen Erwachsenendasein immer sehr, sehr kreativ war. Und auch da würde ich im Rückblick sagen, jetzt, nachdem ich weiß, wie heilsam Kreativität sein kann, dass ich auch da viele Phasen nur überlebt habe, gefühlt, weil ich immer irgendwas gestaltet habe. Und ja, dann habe ich mich quasi gezwungen, also wirklich gezwungen, ich habe es jetzt so, die nächsten 2 bis 3 Wochen, jede freie Minute, in der du jetzt nicht arbeitest, setzt du dich dahin und kreierst was. Und meine Vorstellung war schon, ich hatte einen sehr großen, so einen großen Keilrahmen, also das ist so eine mit Leinwand bezogene Holzrahmen da liegen. Und ich hatte ein Element, einen Ast, einen kleinen, der so aussah wie eine Trauerweide, der war schon ganz lange im Feld, aber ich wusste nicht wozu, der war einfach so da. Und ich wusste, den verwende ich. Und mehr wusste ich gar nicht. Und ich habe dann 2 Wochen lang jede freie Minute da verbracht und es entstand eine erste plastische Collage, also einfach ein bisschen plastisch, weil ich eben auch so gegenständlich gearbeitet habe. Und als es dann fertig war, habe ich gespürt, dass es einfach leichter war, dass es heller war wieder in meinem Leben, dass es ja, freudvoller würde ich jetzt noch nicht sagen, aber es war auf jeden Fall ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe im Anfang. Und ja, und dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ein echt cooles Tun, um die Seele sprechen zu lassen, wenn einem die Worte fehlen. Und gerade in der Trauer ist ja genau das oft das Thema, dass ja, man einfach gar nicht mehr weiß, was soll man jetzt noch darüber reden? Ich meine, was soll ich darüber sprechen, dass meine Schwester gestorben ist? Ich meine, das ist selbsterklärend, dass das irgendwie was ist, was ganz furchtbar ist und ja, Worte einem da nicht mehr helfen irgendwann. Und durch dieses kreative Tun eben wirklich spürbar war, ja, wie viel Ausdruck, Seelenausdruck sichtbar wurde. Ob das in Farben waren oder auch in gegenständlichen Sachen, die einfach heilsam waren, einfach heilsam in sich. Ja, und dann habe ich das eben auch für meine Klienten angeboten, die damals noch nicht explizit Trauernde waren, aber ich schon immer wusste, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, die eben irgendwelche Themen hatten, die sie im Leben jetzt blockiert haben, dass ganz oft Trauer unten drunter saß. Also dass ganz oft das Thema dann doch auftrat mit, ach, ich weiß, und damals, da ist ja dann mein Papa gestorben oder sowas. Also es war immer im Feld. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, dass das gut funktioniert und das war so der erste Schritt in diese Richtung.
Voll spannend. Vielen herzlichen Dank fürs Teilen, auch fürs offene Teilen deiner eigenen Geschichte. Und jetzt ist mir gerade so eigentlich relativ zu Beginn deiner Antwort eine weitere Frage in den Sinn gekommen. Ich bin natürlich selber auch Mama und ich weiß, dass es vielen Zuschauerinnen auch so geht. Wie ist es denn richtig? Weil dieses Schweigen kenne ich auch und das ist für Kinder natürlich definitiv nicht das Richtige. Aber wie geht man denn tatsächlich damit um? Weil ein Stück weit funktionieren als Betreuungsperson muss man ja trotzdem, es müssen ja trotzdem alltägliche Rahmenbedingungen eingehalten werden. Aber wie geht man denn tatsächlich damit um am besten gegenüber Kindern?
Ja, das ist ja eine Frage. Also generell finde ich, gibt es kein richtig und kein falsch im Umgang mit Trauer. So, dass ich halte jetzt die Richtung, die wir zumindest hier jetzt, also bei uns jetzt, die ich so wahrgenommen habe die ganze Zeit und immer noch wahrnehme, dieses in stiller Anteilnahme und schweigend und nicht drüber reden und möglichst nicht so laut sein und ne, nicht laut weinen und solche Geschichten. Das ist ja bei uns eher die Regel, wie das gehandhabt wird und die Menschen nicht ansprechen. Und ne, das halte ich, finde ich, für gesund. Also für gesund einfach, weil es ja trotzdem in einem drin ist und der Körper irgendwann halt dann anfängt. Das ist eben das, was ich dann oft auch erlebe, dass die Menschen mit körperlicher Problematik dann zu tun haben und es ist eigentlich die Seele, die sich ausdrücken will. Und ja, wenn der Körper schmerzt, dann gibt es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Menschen, in den Menschen. Und im besten Fall kann sich dann auch die Trauer lösen. Kinder gehen im Grunde sehr intuitiv damit um und nehmen das viel normaler als wir Erwachsenen, das ganze Thema. wenn man sie lässt. Aber was ich eben oder was wichtig ist, ist eben, dass die Erwachsenen stabil und einen guten Umgang mit Trauer haben, wenn Kinder im Spiel sind. Und wenn ein Erwachsener nicht mit der Trauer umgehen kann und eben auch nur schweigen kann oder einfach stoisch weiter funktioniert, dann ist das für Kinder natürlich auch irgendwie wirklich schwierig, da ihre eigenen Gefühle zu zeigen oder eben darüber zu sprechen, über das Thema. Also dieser normale, in Anführungsstrichen, Umgang ist dann natürlich noch schwieriger. Und ich kann mich erinnern, also meine Kinder, als meine Omi starb, da waren meine Kinder 8 und 5. Und ich habe sie nicht mit zur Beerdigung genommen, weil ich dachte damals, ich habe mich damals da noch nicht so sehr mit auseinandergesetzt. Da war ich noch sehr, sehr in diesem ganzen Funktionsding. Das war ja noch lange bevor meine Schwester krank wurde, dass das richtig ist, die nicht mitzunehmen. Und wir haben zusammen aber noch was gekauft, also ein Blumenarrangement so in Herzform gekauft, die mit den Kindern ausgesucht und so. Und die haben sich später beschwert irgendwann mal. Die haben gesagt, sie hätten mitgehen wollen. Und ich dachte halt, das macht man nicht. Damals. Ne? Die Kinder meiner Schwester, die waren 7 und 12, als meine Schwester gestorben war. Und die ist in einem Friedwald beigesetzt, also unter einem Baum. Und also die waren nicht mit bei der Trauerfeier, die Kinder. Das hat mein Schwager so entschieden. Es war auch da nicht so, dass da jetzt ein großes Thema drüber, also dass man sich darüber ausgetauscht hätte. Und die waren aber dann mit bei der Urnenbeisetzung und sollten irgendwie, die Urne war in so einer Trage und die sollten die tragen, ja. Und ich habe irgendwie nur bei mir gedacht, das geht gar nicht. Ich habe vorher nicht drüber nachgedacht. Ich wusste nicht, dass mein Schwager das so entschieden hat. Und ich habe nur gedacht, das können die nicht. Also das ist zu absurd, ja, irgendwie. Und die haben es zum Glück, hat man gemerkt, auch kräftemäßig, die Kleine zumindest nicht geschafft, also rein von wirklich der körperlichen Kraft her, sodass ich die Urne dann übernommen habe. Und dann bin ich gelaufen und habe die Urne getragen. Die Kinder waren dann irgendwie hinter mir, neben mir, ich weiß gar nicht mehr. Weil ich nämlich, und das bezieht sich jetzt wieder so ein bisschen drauf, eben ich mit mir in dem Moment so beschäftigt war, mit der für mich total absurden Situation, weil das hat sich, dieses Tragen dieser Urne, hat sich genauso angefühlt, als ich 8 Jahre war, ist meine Schwester geboren. Meine Schwester war ein kräftiges Baby. Und wenn ich die getragen habe, war das ja auch schon ordentlich schwer für mich. Und es war so von der Haltung. Und ich laufe da und es hat sich angefühlt wie damals, als ich als 8-Jährige meine Babyschwester getragen habe. Und das war für mich an sich schon so absurd, diese ganze Situation, dass ich jetzt die Asche meiner Schwester, also so, und ich hätte in dem Moment nicht gut für Kinder da sein können. Deswegen, ich kann dir das nicht beantworten. Also das muss jede Familie für sich, es muss drüber gesprochen werden. Das ist für mich ganz wichtig. Und es wurde damals nicht gesprochen. Weil wir es einfach alle nicht so gelernt haben. Ich spreche jetzt und ich habe zum Glück geschafft, also mit meinen Nichten und Neffen gutes Verhältnis. Ich spreche jetzt mit meinem Neffen, der ist jetzt 25, 26. Wir sprechen jetzt darüber.
Das ist ja auch total schön, wenn vielleicht auch ein
Ja.
bisschen später und das vielleicht
Ja.
früher notwendig gewesen wäre. Aber jetzt nehme ich mal mit, liebe Kirsten, aus all diesen Erfahrungen, die du selber gemacht hast, ist jetzt deine Arbeit geworden. Und wie sieht das heute aus, wenn die Leute zu dir kommen und um Unterstützung in ihrer Trauer bitten?
Also ich sehe mein Haupttun darin, den Raum zur Verfügung zu stellen, also den äußeren Raum, aber vor allen Dingen den inneren Raum, also wirklich den Raum halten zu können für alles, was da ist und alles, was raus will, egal was es ist. Und das kann Wut sein, können Tränen sein, das können Geschichten sein, das kann Sprachlosigkeit sein, die doch in irgendeiner Form dann Worte findet. Den Raum halten und einfach da zu sein. Da zu sein. Und das ist das, was in meiner Erfahrung erstmal das Allerelementarste ist, weil das im Außen einfach nicht da ist und viel zu wenig da ist. Und vor allen Dingen, oft ist es ja so, wann fängt Trauer an? So richtig in einem bewusst zu werden. Und so fängt ja erst an, wenn die Zeit im Grunde schon rum ist, wo andere Leute einem zugestehen, dass man trauern darf. Na, da kommen ja so Sätze wie, ja, das ist doch jetzt schon ein halbes Jahr her. Na, so, was hast du denn jetzt noch? Na, und mal abgesehen von vielen anderen Sätzen wie, aber es war, ist doch viel besser jetzt, die hat es doch jetzt viel besser und weiß ich, diese Sätze. Also dann den Raum zur Verfügung zu stehen, da zu sein und zu hören, zuzuhören. Ich bin aber auch eben die, die Zusammenhänge sieht, wenn, weil ich komme eigentlich aus der Körper, ich komme aus der Physiotherapie ganz ursprünglich. Und ich sehe die Zusammenhänge eben zwischen Körper, Geist und Seele. Sprich, der Körper kann mit ins Boot geholt werden. Und der Raum für kreatives Tun, also da habe ich eben so zwei Haupttools und der bietet eben ganz viel Chancen für Ausdruck von dem, was halt eben nicht ausgesprochen wird. Auch Wut findet oft einen Ausdruck in Farbe, in ja, Vehemenz des Auftragens der Farbe. Und die Menschen zu begleiten in ihrer Trauer. Und mein Fokus ist, es geht ums Leben. Ich kann auch nur mit Menschen arbeiten, die leben wollen, die weiterleben wollen, die auch sich das wirklich angucken wollen, auch die Trauer angucken wollen, weil es ist auch eine Chance. Ja, es ist ja auch eine Chance, weil man wird mit dem Tod konfrontiert und dann macht man sich in der Regel ja auch Gedanken um sich selbst. Also die meisten Menschen machen sich dann zumindest mal in der Zeit auch Gedanken um ihr eigenes Leben und das auch als Chance zu nehmen. Und ja, also mir ist es wichtig, oder ich sag mal, ich mag nicht jetzt nur, deswegen mache ich auch so keine expliziten so Trauergruppen, wo dann auch viel jeder in seiner Trauer eintaucht und der andere halt mit eintaucht und dann wird es noch schlimmer und sondern eben immer wieder zu gucken, okay, wo geht's ins Leben, wie geht's ins Leben, wie geht's wieder weiter mit dem Leben, weil die Trauer ja nicht einfach irgendwann plötzlich weg ist. Also das ist ja nicht so, wir wachen nicht irgendwann morgens auf und sagen, ah, jetzt ist sie vorbei. Ja, sondern Trauer kann auch Jahre, Jahrzehnte, also ich kenne das mit mir und meiner Schwester, ich meine, die ist jetzt 14 Jahre verstorben und ich habe trotzdem, da habe ich mal Momente plötzlich zwischendrin, wo ich so immens traurig bin, das, ja, und dann ist das so. Und deswegen darf mein Leben weitergehen und darf ich auch ein schönes Leben haben und Lebensfreude haben und ja, und das ist so das. Ich meine, es gibt viele Themen, die da mit rein zum schwimmen. So zum Beispiel auch das Thema Überlebensschuld. Also dieses, was ich lange hatte mit meiner Schwester, dass ich mich schuldig gefühlt habe, dass ich lebe und sie tot ist, obwohl ich doch älter bin. Zum Beispiel. Also das sind alles so Themen und ja, das schauen wir uns dann an und komplett individuell. Also ich habe kein vorgefertigtes Schema. Ich habe zwar ganz viele Tools, die ich verwende, aber ich habe kein vorgefertigtes Schema. Das heißt, jeder kommt mit dem, wie er ist, und ich bin da. Und wir finden genau das, was in dem Moment richtig ist, um den Schmerz in dem Moment zu lindern, zu lösen, damit der nächste Schritt ins Leben wieder möglich wird.
Vielen herzlichen Dank. Das ist wunderschön, auch wie du diesen Raum hältst. Und wenn jetzt jemand denkt, genau das habe ich gesucht beim Zuhören. Ihr habt natürlich den Link zur Kirsten direkt unter der Podcast-Folge. Aber was ist so das, wo du sagst, das ist der schnellste Weg zu dir? Oder was ist der erste Schritt auf dich zu?
Ja, es gibt jederzeit, also jederzeit in meinen Zeitfenstern für ein Erstgespräch, um mich kennenzulernen oder auch gerne telefonisch oder über Zoom, um mich einfach kennenzulernen, weil ich schon, ja, das ist schon ein Thema, wo so eine persönliche Begegnung in meinen Augen wertvoll und wichtig ist, dass mich jemand mal sieht und wahrnimmt. Um einfach mit mir zu sprechen. Und ja, dann gibt es die Möglichkeit, eben direkt einzeln mit mir zu arbeiten. Und ich bin eben gerade dran, ein Programm zu entwickeln, was dann über ein längeres Zeitfenster geht. Momentan bin ich so bei einem halben Jahr auszuweiten auf ein ganzes Jahr, weil nicht, weil man das unbedingt muss, aber ein Jahr birgt eben viele erste Male. Ne? So ein Jahr hat das erste Mal Geburtstag ohne, das erste Mal Geburtstag von demjenigen, der verstorben ist, das erste Mal Weihnachten, Ostern, Feiertage, was auch immer so in einem Jahr sich wiederholt. Das sind ja ganz viele Sachen, die das erste Mal dann ohne diesen Menschen sind. Und deswegen ist auch so eine Jahresbegleitung in meinen Augen sehr wertvoll. Und ja, in dieser Zeit gibt es eben Gespräche, Austausch. Es gibt ganz viele verschiedene Angebote von Tools, also auch körperliche Sachen. Ich arbeite eben auch mit medialen Sachen, also das heißt auch, um so ein bisschen mal reinzuschnuppern, eben in dieses Thema Verbindung halten, weil viele kriegen ja, oder in der Trauer kriegt man ja oft gesagt, du musst halt auch loslassen. Und ich bin gar nicht der Meinung, ich bin der Meinung, wir dürfen die Verbindung halten zu dem verstorbenen Menschen. Und wie das gehen kann, das übermittle ich dann eben auch. Und dann gibt es eben kreative Tools, die dann diese Zeit auch begleiten werden. Und die haben eben eine sehr heilsame, tröstende Wirkung. Und man erschafft sich was und man erschafft sich was, was dann auch bleibt. Und es ist immer ganz offensichtlich, dass in der Zeit, wo gestaltet und kreiert wird, die Seele des verstorbenen Menschen mitwirkt. Das heißt, ja, es ist zum Schluss immer so, dass es sowas gibt wie eine Botschaft oder ein Vermächtnis, was dann plötzlich ganz klar da auftaucht. Und das ist einfach so berührend, das zu spüren, wahrzunehmen, zu sehen. Und es ist einfach sehr heilsam, sich da selbst etwas zu erschaffen, was man dann hat und was einen einfach auch dann weiterträgt in den Zeiten, in denen man wieder ein gutes Leben hat, mit eben Momenten der Trauer.
Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, liebe Kirsten, auch für diese Einblicke und diese wertvollen kleinen Tipps am Rande. Ihr Lieben, ihr habt alle Infos zur Kirsten direkt unter dieser Podcast-Folge und ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugehört habt und dass du, liebe Kirsten, hier mein Gast warst. Das war ein sehr, sehr berührendes Gespräch und ja, ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und wünsche dir, liebe Kirsten, alles Liebe.
Ja, vielen, vielen Dank und dir auch alles Gute, alles Liebe und ja, freue mich auf sehr viel wertvollen Austausch mit den Menschen, die zu mir finden.
Wundervoll. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.